Last but not least, Gustav Resch von der TU Wien über Einspeiseprämiensysteme. Wie sind die verschiedenen Ausgestaltungsvarianten im Vergleich?
Vielen Dank. Ich bedanke mich ebenfalls für die Einladung und lade Sie nun herzlich ein, meinen Ausführungen zu folgen. Ich werde mich weniger dem Thema Auktionen ja oder nein widmen, als wie, wenn man von Auktionen spricht, so handelt es sich meistens um ein Einspeiseprämiensystem. Diesem System sozusagen dient dann die Auktion der Preisbestimmung. Ausgestaltungsvarianten im Vergleich. Ich hole etwas weiter aus. Wie am Vormittag andiskutiert, von der erstbesten Lösung, die erstbeste Lösung für einen Ökonomen, wenn man ein Problem, ein Marktversagen hat, ist das am Schopf zu packen. Das wäre hier das Marktversagen, das Grundproblem Klimawandel, die Internalisierung der externen Kosten des Klimawandels, also des Ausstoßes von Treibhausgasemissionen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum bedarf es dann weiterer energiepolitischer Eingriffe? Warum bedarf es dezidierter Förderanreize für erneuerbare Energien? Diese in Europa im Emissionshandel haben wir am Vormittag schon vielfach gehört, gibt es zahlreiche Probleme in der Ausgestaltung, im Preisniveau. Es gibt aber auch noch an sich weitere Marktversagen, die zu berücksichtigen wären. Und ein Faktum, das ich glaube hier keiner bestreiten will, die niedrigen Marktpreise würden ansonsten keinerlei Investitionen in jegliche Kapazitäten erlauben. Darum die klare sozusagen Bekenntnis und der klare Wunsch nach dezidierten Förderanreizen, will man etwas am Markt bewegen. Hier der Vergleich, ich sage es mal so, auch wieder auf einer aggregierteren Ebene, möchte man das mit einem Instrument bewerkstelligen, möchte man ein Instrument für alle Technologien haben oder geht man hier über zu technologiespezifischen Anreizen, so wie man es in Österreich, in Deutschland kennt, sozusagen eigene Regime für Windenergie, für Solarenergie, für Biomasse und dergleichen. Im Wesentlichen hängt es hier davon ab, wo soll die Reise hingehen. Wie ambitioniert ist das Ziel, das man verfolgt? Desto ambitionierter das Ziel, desto mehr mit einem System, wo ein Preis für alle Technologien, für alle Optionen gilt, desto teurer kommt ein derartiges System, wo man alles in einen Topf wirft. Ich gehe auf das in meinen späteren, weiteren Folien noch näher ein, aber so viel nur als Botschaft vorweg. Blickt man nun auf 2030, auch hier am Vormittag schon vielfach die Diskussion nach dem generellen Ziel, das Europa und Österreich verfolgen will, selbst für die, wie am Vormittag als wenig ambitioniert klassifizierten 27% Erneuerbaren bis 2030, bedarf es laut vieler Studien, unter anderem hier eine Studie, an die auch wir mitgewirkt haben, klar finanzieller Anreizsysteme, um die erneuerbaren Energien in den Markt zu bekommen. Es gilt hier noch eine Lücke zu schließen. Die Lücke würde sich gemäß den aktuellen Erwartungen, was Preisniveau bei fossilen, beim ETS betrifft, würde sich zunehmend schließen. Aber bis dahin ist sozusagen noch ein Weg zu gehen und dafür eben wiederum die Forderung nach finanziellen Anreizen, Marktanreizsystemen. Blickt man nun etwas zurück, welche Marktanreizsysteme gab es hier in Europa? Gab es hier in Europa, wenn man beispielsweise 6 Jahre zurückblickt? Sie sehen hier die Landkarte Europas in, ich sage es mal so, unterschiedlichen Farben gefärbt. Hier dominieren im Jahr 2012 fixe Einspeisevergütungen. 13 Mitgliedstaaten förderten seinerzeit maßgeblich mittels fixer Einspeisevergütung. 6 Mitgliedstaaten nutzten ein anderes System, ein Quotenmodell, ein Zertifikatshandelssystem. Und in 4 Mitgliedstaaten zu jener Zeit war da schon der Übergang hin von einem fixen Einspeisesystem zu einem Marktprämiensystem. Nun der Blick, was waren sozusagen die Folgen dessen? Auch das haben wir bei den Vorrednern, Rednerinnen schon vielfach gesehen. Blickt man hier auf Europa, aggregiert, in grün dargestellt, in der linken Grafik, erkennbar doch ein massiver Ausbau erneuerbarer Energien, also die Förderung, kann man schlussendlich feststellen, war effektiv. Und wenn man die Kosten mit den tatsächlich gewährten Anreizen vergleicht, auch teilweise effizient. Hier gab es Unterschiede von Land zu Land, teils, sagen wir so, systembedingt, teils auch nicht. Summa summarum kann man sagen, man hat es nicht so schlecht gemacht, aber es war noch Luft nach oben. Hier nun der Vergleich 2012 mit 2017. 2017 zu ihrer Rechten. Auch wiederum hier erkennbar ein buntes Farbspektrum, aber doch deutlich erkennbar mehr Grün- und Dunkelblautöne. Beiderlei Farben skizzieren gleitende Marktprämiensysteme, entweder, wenn in Grün dargestellt, mit wettbewerblicher Preissetzung oder in Dunkelblau dargestellt mit administrativer Preissetzung. Wettbewerbliche Preissetzung heißt nichts anderes wie Auktionen, wie Ausschreibungen. Hier ein klarer Übergang. Warum ist das so passiert? Was waren hier die Treiber jener Entwicklung? Hier muss man klar sagen, der Weg hin zu Auktionen, zur Preisbestimmung, also Auktionen zur Preisbestimmung bei Marktprämiensystemen, waren sicherlich die Vorgaben auf EU-Ebene. Hier eben den englischen Titel, Guidelines for State Aid for Environmental Protection im Jahr 2014 eingeführt, und die sehen ab 2017 eine wettbewerbliche Festsetzung der Förderhöhe bei erneuerbaren Energien klar vor. Ausnahmeregelungen hiervon sind prinzipiell möglich, zum Beispiel wegen limitierter Anzahl von Projekten, also einer kleinen Marktgröße oder der Gefahr von strategischen Bieterverhalten, vor allem auf kleinere, begrenztere Märkte zutrifft. Ebenso der Wunschgedanke seitens der Europäischen Kommission, wenn Ausschreiben, dann technologieübergreifend, aber auch hiervon sind Ausnahmeregelungen zulässig für neue und innovative Technologien oder zur Erhaltung der Akteursvielfalt, um 2 Argumentationsschienen hier zu benennen. Und davon haben viele Länder, auch jene Länder, die Ausschreibungen in Verwendung haben, vielfach Gebrauch gemacht. Warum, kann man sich nun die Frage stellen, abgesehen von natürlich dieser doch recht strengen rechtlichen Vorgabe, Beweggründe theoretischer und ja in der Diskussion vielleicht auch praktischer Natur, Informationsasymmetrie bekämpfen, wichtige Informationen bezüglich Preisen etc. können im Prinzip durch Auktionen generiert werden, Kosten können gedeckelt werden, Einflussnahme auf den Technologiemix, wenn man eben technologiespezifisch ausschreibt, und immer ein sehr schönes von Ökonomen vielfach zitiertes theoretisches Argument, die allokative Effizienz, also eine optimale Allokation, also dass die Investitionen dort getätigt werden, wo es am kostengünstigsten wäre. Aber die Ausgestaltung muss den Marktgegebenheiten angemessen sein. Was sind nun die Problemfelder? Wir haben es vielfach schon zuvor gehört. Ich nenne nur ein paar Punkte wieder. Strategisches Bieterverhalten, also dass man nicht das bietet, was jetzt die realen Kosten sind. Da ist Luft nach oben und nach unten. Also man kann auch gern seine Konkurrenten versuchen zu unterbieten. Marktkonzentration, Verringerung als Folge dessen der Akteursvielfalt und allgemeiner, wie auch ebenfalls schon zuvor angesprochen, die Gefahr der Zielverfehlung. Also wenn man nun eine Ausschreibung so gestaltet, 1:1 im Einklang mit dem übergeordneten Ausbauziel, so kann man im Regelfall davon ausgehen, dass die beschlagten Projekte nicht alle davon realisiert werden. Also man muss ja einen gewissen Polster bereits berücksichtigen bei der Ausschreibungsmenge. Wie zuvor erwähnt, Ausschreibungen sind eigentlich nur das Mittel zum Zweck der Festlegung der Vergütungssätze. Da gibt es aber auch natürlich ein anderes Instrument dazu. Und zwar ist das, so wie es wir hierzulande auch vielfach kennen, bei einem fixen Einspeisetarifsystem, die administrative Preisbestimmung. Vergütungshöhen werden von der Regulierungsbehörde festgelegt und das Pendant dazu eben die Ausschreibung, wo man die Interessenten, die Anbieter auffordert, selbst ihre Gebote einzureichen. Dann nur eine Liste an, sagen wir so, Spezifika, die sehr wohl auf beide Arten der Preisbestimmung zutreffend sind, manche mehr passender für das eine, manche mehr passender für das andere System. Also Bekämpfung der Informationsasymmetrie, also sprich, dass der Regulator auch weiß, wie sich der Markt verhält, wie dort die Preise sind, das braucht man im Prinzip bei beiden Systemen. Also eine Markt- und Technologiekenntnis ist unbedingt erforderlich. Geht es nun darum, Vergütungssätze zu definieren oder geht es darum, eine Auktion auszugestalten in allen Feinheiten? Ein intensiver politischer Dialogprozess, auch hier und da vonnöten, bei der klassischen Preisbestimmung zur Festlegung der Vergütungshöhen, da gibt es dann lange und zähe Verhandlungen oder lange zähe Diskussionen und ebenso hat man die Dialogprozess an intensiven, wenn es um die Ausgestaltung von Auktionen geht. Eine klare Mengenbegrenzung hat man natürlich durch eine Auktion gegeben. Hier schreibt der Regulator ein Mengenziel vor. Aber aus österreichischer Sicht muss man sagen, auch bei einem fixen Einspeisetarifsystem hatten wir früher so eine Mengenbegrenzung im System enthalten. Ein kostengünstiger Ausbau als übergeordnetes Ziel kann erreicht werden, ich sage es mal so, auf beiden Wegen. Und es hängt ja auch vielfach davon ab, wie perfekt man nun das System ausgestaltet, beziehungsweise auch davon, wie ambitioniert vielleicht das Ziel ist, das man verfolgt. Spricht man über Marktprämiensysteme, so gibt es aber noch grundsätzlichere und ich sage es mal so viel zentralere Ausgestaltungs- oder Designfragen. Es sind hier dreierlei Systeme in Anwendung oder gab es in Anwendung, wenn man auf Europa blickt. Die Ausgangsbasis dessen, ich glaube Spanien war da der Vorreiter seinerzeit, eine fixe Prämie. Also zusätzlich zu den Erlösen am Strommarkt definiert der Regulator eine Prämie für den Umstand, dass man eben grünen Strom produziert aus Windenergie, aus Solarenergie und dergleichen. Diese Prämie war starr und in Zeiten steigender Energiepreise führte das bald zu einer intensiven Diskussion. In Spanien ging man damals über zu einem sogenannten Cap-and-Floor-System. Also man hat eine obere und untere Grenze eingezogen und dazwischen sozusagen dem Markt die Freiheit erlaubt. Das, was heutzutage vielfach angewendet wird, wenn man von Einspeiseprämiensystemen spricht, ist ein gleitendes Prämiensystem. Hier ist sozusagen die Gesamtvergütung vordefiniert und sozusagen gefördert wird hier immer das Delta zum jeweiligen Marktpreisniveau. Also gleitende Marktprämie an sich, so wie man es heute in vielen Ländern Europas kennt. Was sind nun alle Designvarianten? Setzen natürlich Anreize zur verstärkten Marktintegration, Nachfrageorientierung, Direktvermarktung, bei einer sozusagen Variante vielleicht etwas stärker, bei der anderen etwas weniger stark. Unterschiedlich gestaltet sich aber vor allem auch die Risikobewertung. Also wie sehen Investoren nun das Risiko, das in den Markt gebracht wird? Fixe Prämien erhöhen hier doch deutlich das Risiko. Vergleicht man das mit, sagen wir so, der Ausgangswelt wie in vielen Ländern, einer fixen Einspeisetarifsystem. Man hat die Unsicherheit bezüglich der Einkünfte doch deutlich erhöht. Gleitende Prämien erhöhen die Unsicherheit auf der anderen Seite, auf regulatorischer Seite, bezüglich des sozusagen Netto-Förderbedarfs, also das, was im Endeffekt im Regelfall auf den Konsumenten umgewälzt wird. Es gibt noch weitere Stellschrauben, weitere Designpunkte, die es zu beachten gibt, und ich glaube hier ein nicht unwesentlicher: wie wird überhaupt der Referenzmarktpreis bestimmt? Beispielsweise eben im Fall einer gleitenden Marktprämie doch essentielle Stellschraube. Hier unterschiedliche Herangehensweisen. Man blickt natürlich klassischerweise auf die Strombörse. Macht man nun eine Mittelwertbildung auf stündlicher, auf täglicher, auf monatlicher Basis? Macht man das technologieübergreifend oder technologiespezifisch? Speziell auf Österreich umgemünzt, welche Börse wäre denn hier repräsentativ? Die deutsche, die österreichische oder eine Mischung? All dies hat natürlich Einfluss auf die Risikobewertung seitens der Investoren, sei es jetzt der privaten als auch der Banken. Wie lange gefördert wird, wie lang sozusagen eine Vergütung gewährt wird, ist ein weiterer wesentlicher Faktor. Und ich glaube, auch hier hat man in Österreich schon einiges an Erfahrung sammeln können in jüngster Zeit mit einer vergleichsweise doch recht kurzen Vergütungsdauer von für Windenergie 13 Jahren. In Zeiten von niedrigen Strompreisen stellt man dann die Anlagenbetreiber vielfach vor die Problematik: wie geht es weiter, wenn man aus dem System fällt? Sind da noch genug Anreize vorhanden, den Betrieb aufrechtzuerhalten, was jetzt aus technischer und ökonomischer Sicht eigentlich prinzipiell sinnvollst wäre? Ich gehe abschließend, möchte ich nur ein kleines Beispiel bringen, weil wieder Vormittag schon eingehend diskutiert, wohin soll die Reise in Österreich gehen. Da gibt es ja jetzt schon einen Koalitionsbeschluss und auch schon beschlossene Maßnahmenpakete werden folgen. Wir haben uns das Ganze angeschaut in einer Studie im Auftrag der EG Windkraft, von Kompost Biogas Verband, von EG Holzkraft, Stromzukunft Österreich 2030. Ich zoome hier nur auf ein paar Ergebnisse ein, und zwar die Frage, welche Erfordernisse bestehen, um eben beispielsweise eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien in recht kurzer Zeit zu bewerkstelligen. Hier der Vergleich verschiedener Förderinstrumente für erneuerbare Energien in Österreich, und hier das klare Fazit: will man so ein ambitioniertes Ziel verfolgen, so bedarf es technologiespezifischer Anreize. Also ein Grünstrom-Zertifikatshandel, wo man alles in den Topf wirft, wäre sicher nicht die effizienteste Lösung hierfür. Und dann, sagen wir mal so, halten sich die betrachteten Systeme, hier war es immer Ausschreibung oder eben die administrative Festlegung, beides sozusagen Einspeiseprämiensysteme, da halten sich der sozusagen Förderbedarf eigentlich die Waage. Administrativ festgelegt und wettbewerblich bestimmte Marktprämien sind im mittleren jährlichen Förderbedarf sozusagen beinahe identisch. Es gibt ja noch Unterschiede auf Technologieebene, die eben auch vielfach durch das verfolgte Ambitionsniveau, bei Windenergie war das vergleichsweise hoch, bedingt sind. Ich komme nun zum Fazit. Erneuerbare Energien bedürfen heute und wohl auch morgen dezidierter Marktanreize, will man den angestrebten Wandel unseres Energiesystems zeitgerecht erreichen. Der Fokus in der Wahl der Aus- und Ausgestaltung der Förderinstrumente hat sich über die Jahre gewandelt. Lag es der Fokus früher klar bei sozusagen möglichst schnell, möglichst viel in den Markt bringen und auch, wenn möglich, mit doch einer gewissen ökonomischen Effizienz, so stehen heute Marktintegration, Marktöffnung, Wettbewerb im Vordergrund, zumindest wenn man der europäischen Diskussion hier folgt. Rechtliche EU-Vorgaben schränken hier die Instrumentenwahl massivst ein, seit, ich sage es mal so, nicht noch allzu langer Zeit. So stellen Auktionen zur Preisfestlegung bei Marktprämiensystemen den Regelfall dar, der aber begründet, gut begründet, umgangen werden kann. In der öffentlichen Diskussion außer Acht gelassen werden aber vielfach grundsätzlichere Fragen bei der Ausgestaltung eines Marktprämiensystems. Welches Einspeiseprämienmodell soll gewählt werden? Wie wird im Fall einer gleitenden Prämie der Referenzmarktpreis bestimmt? Und für Österreich wahrscheinlich nicht unrelevant, wie lang soll gefördert werden, eben eine Vergütung garantiert werden? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.